Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. Ein humanoider Roboter, der Wäsche zusammenlegen können soll, oder auch Türschlösser, die Hausbesitzer per Gesichtserkennung einlassen. Solche Entwicklungen gibt es ab heute auf der Technikmesse CES in Las Vegas zu sehen. Darüber sprechen wir und wir blicken auf das Firmenjubiläum der Lufthansa, auf die bewegte Vergangenheit und auch die herausfordernde Zukunft des Unternehmens. Zuerst aber blicken wir nochmal auf das Schreiben, das der Bundeskanzler an die Bundestagsabgeordneten von Union und SPD zum Jahresauftakt verschickt hat. Darin heißt es, die Ankurbelung der deutschen Wirtschaft habe in diesem Jahr höchste Priorität. Die bisher getroffenen Entscheidungen, so heißt es weiter, seien nicht hinreichend. Die Lage in einigen Bereichen sehr kritisch. Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Werle, diese Einschätzung, dass die Lage kritisch ist und das noch nicht so viel gebracht hat, was die Regierung bisher gemacht hat, das dürften ja viele Wirtschaftsvertreter teilen, oder?
Ja, das ist richtig. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Carsten Pschesky von der ING. Herr Pschesky, sind Sie denn auch so skeptisch wie der Bundeskanzler, was die konjunkturelle Lage hier in Deutschland betrifft?
Ja, was die strukturelle Lage vor allem angeht, und da frage ich mich auch ein bisschen, wo der Bundeskanzler in den letzten Jahren gewesen ist, weil es ist ja nichts Neues. Wir haben seit Jahren kein Wachstum mehr, wir haben eine Strukturschwäche, wir haben mit China einen Rivalen, der eigentlich in vielen Industriebereichen besser mittlerweile ist als wir, und das ist das große Problem.
In den kommenden Monaten, da werden ja Milliarden in Infrastrukturprojekte in die Verteidigung fließen. Und davon dürften nicht nur Firmen profitieren, die wirklich auch direkt in diesem Bereich angesiedelt sind, sondern, ich sage zum Beispiel auch mal, nachgelagerte Dienstleister. Reicht denn dieses Konjunkturpaket der Bundesregierung aus, um die Wirtschaft wirklich nachhaltig anzukurbeln?
Kurzfristig ja, das ist aber, kann auch ein Strohfeuer werden. Also wir werden Wachstum wiederbekommen. Ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, dass wir 2026 endlich wieder Wirtschaftswachstum bekommen werden. Aber wenn das nicht einhergeht mit auch Strukturreformen und noch wichtiger eigentlich einem langfristigen Plan, wie die deutsche Wirtschaft, wie die deutsche Industrie wieder wettbewerbsfähig sein soll, dann ist es nur ein Strohfeuer von ein, zwei Jahren.
Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass es strukturelle Probleme gibt. Das wissen wir seit Jahren. Wo müsste denn wirklich angepackt werden jetzt?
Es sind halt viele Sachen und das macht es auch nicht so einfach. Das muss man Herrn Merz auch geben. Wir brauchen halt diese Investitionen, Infrastruktur, definitiv. Da haben wir jahrzehntelang viel zu wenig gemacht. Wir brauchen eigentlich doch auch schnellere Steuersenkung, um Investieren in Deutschland von Unternehmensseite her wieder attraktiv zu machen. Wir müssen aufholen auf dem Gebiet Digitalisierung, auf dem Gebiet Bildung und wir müssen doch letztendlich die Bürokratie abbauen und wir brauchen auch eine digitale Regierung, also E-Government. Da sind so viele, viele Bereiche, an denen ich etwas tun muss. Und dann muss ich mir auch noch überlegen, sind denn eigentlich die Industriebereiche, die in der Vergangenheit Wachstum gebracht haben, wirklich die Bereiche der Zukunft?
Problem ist aber auch, dass viele Dinge, die mag man heute anstoßen, aber bis sie wirken, das dauert 1, 2, 3 Jahre, möglicherweise sogar noch länger.
Ja, und darum hat die Regierung eigentlich das letzte Jahr verschlafen, ganz deutlich. Weil so etwas macht man sofort am Anfang. Die Regierung scheint gedacht zu haben, dass mit diesen angekündigten Milliarden das reichen würde. Das reicht nicht. Man macht nämlich Strukturreform am Anfang einer Legislaturperiode. Das kostet dann eventuell ein bisschen Wachstum. Das tut weh, bringt aber nach ein paar Jahren dann wieder Wachstum. Und Sie haben komplett recht. Es gibt keinen Weg aktuell, um schnell wieder nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu bekommen. Wir brauchen jetzt wirklich Geduld, aber wir brauchen auch die richtigen Maßnahmen. Wenn wir nur warten, passiert gar nichts.
Viele Unternehmen stecken momentan ja in ganz tiefgreifenden Umstrukturierungsprozessen. Da werden Jobs gestrichen, da kommen Geschäftsbereiche auf den Prüfstand, teilweise wird die Produktion in andere Länder ausgelagert. Was muss denn geschehen, damit Unternehmen wieder investieren, damit es wieder Perspektiven auch für den Standort Deutschland gibt?
Ja, wir müssen rauskommen aus der nationalen Depression. Das ist auch ganz wichtig. Es muss Anreize geben. Das geht halt über Steuersenkung. Das geht über eine deutliche Energiepolitik, in der die Energiepreise auch für die kommenden Jahre deutlich sind. Es geht darum, dass ich dafür sorge, dass ich gut und hochqualifizierte Arbeitskräfte habe in der Region, dass ich eine gute Infrastruktur habe. Wenn ich das alles habe, dann ist Deutschland weiterhin ein sehr starker Standort. Und dann fangen die Unternehmen auch wieder an zu investieren, wenn sie halt an den Standort Deutschland glauben und auch an den europäischen Markt.
Jetzt um 14 Uhr werden neue Inflationszahlen für ganz Deutschland veröffentlicht. Die ersten Schätzungen für das Gesamtjahr 2025 sind das. Wir haben heute Vormittag schon erste Signale aus einzelnen Bundesländern gesehen. Wichtig, in vielen Bundesländern ist die Inflationsrate unter die 2%-Marke gefallen. Ist das jetzt Entwarnung von dieser Seite?
Ja, ich denke, Inflation ist erstmal nicht mehr ein Problem für die Bundesregierung. Wir werden auch in den nächsten Monaten so leicht unter 2% bleiben, bis wir dann in der zweiten Jahreshälfte wieder einen leichten Anstieg sehen werden. Aber allgemein sind wir irgendwo rund um 2%. EZB-Zielstellung, alles gut.
Sagt Carsten Breski von der ING.
Ja, danke auch aus Köln für diese Einschätzung. Frau Werle, dann lassen Sie uns auf den Gesamtmarkt blicken. Wie steht denn der DAX? Setzt er seine Rekordjagd fort?
Der setzt wirklich seine Rekordjagd fort, hat auch heute wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Steht jetzt bei 24.935 Punkten. Also da fehlt nicht mehr viel zu den 25.000 Punkten. Es ist so ein ganzer Mix aus unterschiedlichen Erwartungen. Wir haben eben über das Konjunkturpaket der Bundesregierung gesprochen. Die Hoffnung eben, dass das Wirkung zeigt. Dann teils deutliche Gewinne in einzelnen Branchen. Da spielt die Rüstung eine große Rolle, da spielt der gesamte Technologiebereich eine große Rolle. Das zieht den DAX nach oben, auch die Psychologie spielt eine Rolle. Also wenn runde Marken beim DAX in greifbarer Nähe sind, da wollen viele einfach mit dabei sein. Und außerdem gibt es derzeit gute Vorgaben von anderen Aktienmärkten. Der Dow Jones in dieser Woche neues Rekordhoch, ebenso der Euro Stoxx 50.
Dann blicken wir auf den Automarkt. Das Kraftfahrtbundesamt hat neue Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Ja, die sind wirklich gut ausgefallen. Das Kraftfahrtbundesamt spricht von stark steigenden Zulassungszahlen bei E-Autos im vergangenen Jahr. 43% mehr als im Vorjahr. Elektroautos kommen demnach auf einen Marktanteil von etwas mehr als 19%. Auch insgesamt habe sich der Automarkt besser entwickelt als 2024. Die meisten Neuwagen im vergangenen Jahr, die hatten einen Hybridantrieb. Der Anteil von benzinbetriebenen PKWs und von Dieselfahrzeugen, der ist deutlich gestiegen. Wir haben gestern noch Absatzzahlen aus den USA bekommen. VW schwächelt in den USA. Bei der Tochter Audi gehen die Absatzzahlen deutlich zurück. BMW hingegen spricht von Rekordabsätzen, was das Gesamtjahr betrifft. Wobei man auch mit berücksichtigen muss, dass BMW einen großen Teil seiner in den USA verkauften Fahrzeuge auch vor Ort produziert. Und dass der amerikanische Präsident jetzt eine ganz andere Linie vertritt als sein Amtsvorgänger, was E-Fahrzeuge betrifft, das bekommen in den USA auch die deutschen Hersteller zu spüren.
Und dann blicken wir zum Abschluss noch auf die Rohstoffpreise. Die steigen weiter?
Ja, das ist richtig. Für die Feinunze Gold, das sind rund 31 Gramm, müssen 4.462 Dollar gezahlt werden. Auch der Silberpreis steigt. Edelmetalle gelten ja bei vielen Investoren also etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Übrigens auch die Kupferpreise steigen. Da spielt die Furcht vor regionalen Verwerfungen infolge der US-Zölle eine Rolle, sagen Händler.
Und dann fehlen uns noch der Euro und die Anleihen.
Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,82 auf 2,79% und für den Euro müssen zu Mittag 1,17 Dollar gezahlt werden.
Das war das Börsengespräch heute mit Claudia Werle. Ja, und heute vor 100 Jahren, da wurde die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft gegründet. Die Lufthansa, das ist mittlerweile der größte Luftfahrtkonzern in Europa, nach Umsatz und Flottengröße, eigenen Angaben zufolge sogar die viertgrößte Fluggesellschaftsgruppe der Welt. Gut 100.000 Beschäftigte hat die Gruppe und historisch gibt es aber auch nicht nur Gutes über das Unternehmen zu berichten. Das weiß mein Kollege Benjamin Hammer, der anlässlich des Firmenjubiläums einen Blick in die Geschichte des Unternehmens geworfen hat.
Die Weltflughäfen. Ausgangspunkte der Reisen, die in Stunden über Meere und Gebirge, Wüsten und Urwälder führen.
1958 war die Welt noch in Ordnung. So wirkt es jedenfalls in einem Film der Lufthansa von damals.
Nach Bagdad oder Buenos Aires, Chicago, Montreal oder New York.
Oder sollte man sagen, die Welt sollte wieder in Ordnung sein? Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte Deutschland, die internationale Isolation infolge der nationalsozialistischen Verbrechen zu überwinden. Die Lufthansa, deren Flugzeuge um die Welt flogen, sollte dabei helfen.
Das ist unfassbar wichtig,
sagt der Historiker Lutz Budras von der Ruhr-Universität Bochum.
Die Flugzeuge, mit denen Adenauer 1955 nach Moskau fliegt, sind Lufthansa-Flugzeuge. Also die Lufthansa ist schon sowas wie das Zeichen, so jetzt haben wir es wieder geschafft, jetzt dürfen wir wieder fliegen.
Gegründet wurde die deutsche Lufthansa AG am 6. Januar 1926. Eine der ersten Routen führte 3 Monate später von Berlin nach Zürich. Auf dem Flughafen Tempelhof wurde ein Schild aufgestellt, das die Silhouette eines Kranichs zeigt. Bis heute das Logo der Lufthansa. Auch damals schon, 1926, sollte die Lufthansa für einen Wir-sind-wieder-wer-Effekt sorgen. Wenige Jahre zuvor hatte das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg verloren. Jetzt strebte das Land, sagte Historiker Budras, nach Luftgeltung.
Das ist ein zentrales Aushängeschild der deutschen technischen Entwicklung Mitte der 20er Jahre. Also das knüpft ans 19. Jahrhundert, also an Seegeltung. Die Seegeltung bringt im Grunde so eine Hanse-Popularität hervor. Die Luftgeltung bringt die Lufthansa hervor.
Aus Sicht des Historikers ging es aber um viel mehr als Prestige. Das Deutsche Reich durfte nach dem Ersten Weltkrieg laut Versailler Vertrag keine Luftwaffe betreiben. Sogar der Bau von Flugzeugen war zunächst verboten. Die Lufthansa flog später zivil, bot aber für die Reichswehr enorme Vorteile auf dem Weg zu einer möglichen Aufrüstung, etwa durch die Ausbildung von Piloten.
Die Idee ist, wir zeigen uns jetzt zunächst mal ein bisschen zahm auch mit diesem Luftverkehr, zeigen auch, dass wir jetzt nicht direkt an eine ganz massive Wiederaufrüstung denken, aber wir bereiten damit den Boden für Verhandlungen, die dazu führen, dass wir am Ende eine militärische Luftfahrt wieder bekommen.
Links flattert die schwarz-weiß-rote Fahne. Rechts das Hakenkreuz. In der Mitte auf dem Flugzeug selbst der Standard der deutschen Lufthansa.
Die Nationalsozialisten machten keinen Hehl aus ihren Ambitionen. 1933 hielt Hermann Göring eine Propagandarede bei der Taufe eines neuen Lufthansa-Flugzeugs.
Obgleich schwere Fesseln über ein Jahrzehnt die deutsche Fliegerei zu Boden gehalten haben, hat man doch nicht vermocht, auch den Geist zu erschlagen, der einst durch seine Helden festgestellt war.
6 Jahre später überfiel Nazi-Deutschland seine europäischen Nachbarn. Die Lufthansa arbeitete eng mit dem NS-Regime zusammen, setzte laut Lutz Budras auch Zwangsarbeiter ein, darunter Kinder. Heute ist die Lufthansa-Gruppe ein Konzern mit Airlines in mehreren Ländern. Die Lufthansa betont, nicht die Rechtsnachfolgerin der ersten Lufthansa zu sein, die nach dem Zweiten Weltkrieg liquidiert wurde. Aber der Konzern feiert 100 Jahre Lufthansa und räumt damit ein, dass es eben doch eine Kontinuität gibt zwischen den beiden Lufthansas.
Pässe und Impfbescheinigungen sind in Ordnung, die Flugscheine vorschriftsmäßig ausgeschrieben, das Gepäck gewogen und registriert. Dem Abflug steht nichts mehr im Wege.
Im Lufthansa-Film aus den 1950er Jahren taucht ein ganz besonderes Flugzeug in der Firmengeschichte auf.
45,7 Meter Spannweite, 35,4 Meter Länge. Das ist die Superstar der Lufthansa.
100 Jahre Lufthansa. Zu diesem Anlass restaurierte das Unternehmen von heute eine Lockheed Superstar-Maschine und stellt sie in einem Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen aus. Wie sehr die alte und die neue Lufthansa miteinander verbunden sind, zeigt sich auch bei der Junkers Ju-52. Auch dieses Flugzeug wird in Frankfurt ausgestellt und vom Konzern fast schon liebevoll Tante Ju genannt. Die ausgestellte Maschine flog ab dem Jahr 1936 für die Lufthansa. Zwischendurch war sie im Besitz der Luftwaffe des NS-Regimes.
Der Blick in die Geschichte der Lufthansa war das von Benjamin Hammer. Und interessant ist natürlich auch die Frage, was auf das Unternehmen in den nächsten 100 Jahren zukommt oder vielleicht auch erstmal in den nächsten 5 bis 10. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt, es könnte Turbulenzen geben. So könnte ein wichtiger Tipp lauten, denn die Lufthansa Group mit ihren mehr als 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen kämpft zum einen mit hausgemachten Herausforderungen und auch die Zeiten für die Luftfahrt insgesamt werden schwieriger, wie Melanie Böff berichtet.
Die Flugbranche steht schon seit Jahren vor großen Herausforderungen und die werden in Zukunft nicht kleiner. Im Jetzt läuft es aber noch und sogar zahlenmäßig richtig gut. Die weltweite Luftfahrt steuert auf Rekordgewinne zu.
Wir haben Wachstum eigentlich nach Covid in jedem Jahr. Es gab erst die Aufholeffekte, die sind jetzt durch. Und wir sehen im Moment ein weltweites Wachstum von 3-4%. Das haben wir im letzten Jahr gesehen, 25. Und das sind ja auch die Erwartungen für 2026.
Sagt Luftfahrtexperte Michael Gierse von Union Investment. In Europa ist die Lufthansa der umsatzstärkste Luftverkehrskonzern. Sie feiert gerade 100-jähriges Jubiläum. Bei der Kernmarke aber knirscht es.
Also die Lufthansa hat in den vergangenen Jahren versucht, diese Tochtergesellschaft Eurowings, die jahrelang defizitär war, ins Positive zu bringen. Das ist ihr auch gelungen, aber auf der anderen Seite ist der Gewinn bei der Lufthansa weggebrochen. Das ist halt ein Sammelsurium von verschiedenen Marken in der Lufthansa. Ich würde sagen, es sind viel zu viele Marken.
Sagt Gierse. Dazu kommt, innerdeutsch fliegt kaum noch jemand. Und das trifft besonders die Lufthansa. Der Konzern reagiert mit einem harten Sparprogramm. 4000 Stellen sollen wegfallen. International gesehen steht der gesamte Luftverkehrsstandort Deutschland unter Druck. Billig-Airlines ziehen sich zurück, zu hoch die Kosten. Da geht's unter anderem um Personalkosten, so Michael Gierse.
Aber auch regulatorische Kosten, vor allen Dingen, was alles mit Energie zu tun hat. Zum Beispiel wurde den europäischen Fluggesellschaften hier auferlegt, dass sie 2% alternativen Kerosin beimischen müssen. Wir nennen das SAF.
Kurz für Sustainable Aviation Fuel. Nachhaltiger Kraftstoff also, der aber teurer ist als herkömmliches Kerosin und dazu noch knapp. Es gibt nicht genug davon, sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongard. Es ist schwer, ausreichend SAF ranzubekommen.
Jetzt schon ranzubekommen und in den nächsten Jahren soll der Anteil ja steigen. Und auch da ist zurzeit nicht abzusehen, ob da wirklich genügend Mengen zur Verfügung stehen. Das ist aus Sicht Umweltschutz wirklich ganz bitter.
Die Branche hat sich verpflichtet, bis 2050 netto null Emissionen zu erreichen. Ob das klappt? Das bezweifeln viele in der Branche. Sauberer und moderner zu werden, bleibe die große Herausforderung, sagt Verkehrsexperte Jürgen Pieper.
Das wird in der Luftfahrt lange dauern. Die Elektrifizierung des Flugzeugs ist wesentlich schwerer als die eines Automobils oder eines Schiffes. Hier werden die Fortschritte eher langsam sein und die Schritte werden zunächst eben klein sein durch modernere Flotten, durch geringen Spritverbrauch. Große Durchbrüche wird es hier erstmal nicht geben.
Bei den Kosten hat die Branche zuletzt der Politik Druck gemacht. Jetzt plant die Bundesregierung unter anderem Gebühren und die Luftverkehrssteuer zu senken. Ein Versuch, Deutschland als Standort wettbewerbsfähiger zu machen.
Die Lufthansa und Co. können sich freuen, weil das natürlich für sie zusätzlichen Gewinn bedeutet. Bei den Passagieren wird da nichts ankommen.
Sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongard. Dazu komme, von diesen Erleichterungen profitieren dann ja nicht nur deutsche Airlines, sondern auch die internationalen Konkurrenten. Branchenexperten sind sich einig, der große Wurf sind diese Regierungspläne noch nicht.
Ein Blick auf die Herausforderungen der Lufthansa und auch der Luftfahrtbranche allgemein war das von Melanie Böff. Und wir nehmen jetzt zwar nicht das Flugzeug, aber zumindest gedanklich reisen wir nach Las Vegas. Dort startet nämlich heute die Technikmesse CES. Ein wichtiger Jahresauftakt für die Technologiebranche. Rund 140.000 Fachbesucher hatte die Messe im vergangenen Jahr. Dieses Jahr sollen es noch mehr werden. Und mit welchen Innovationen die Unternehmen dort punkten wollen, das berichtet uns jetzt Nils Dams.
Kaffeemaschinen, mit denen man sprechen kann, Türschlösser, die Hausbewohner am Gesicht erkennen oder ansteckbare KI-Pins, die Gespräche schriftlich zusammenfassen. Wenn es nach den Herstellern geht, ist der Trend klar. Künstliche Intelligenz soll in immer mehr Geräten neue Möglichkeiten bieten. Eine ganz andere Frage ist, welche Geräte sich bei Verbrauchern wirklich durchsetzen. Auf der CES versuchen Hersteller, die Trends der Zukunft zu setzen. LG stellte einen Haushaltsroboter vor, der Wäsche falten oder Croissants aufbacken können soll, allerdings ohne zu sagen, wann der wirklich verfügbar sein wird. Lego kündigte die sogenannten Smart Bricks an. Die mit Technik ausgestatteten Plastiksteinchen können blinken und Geräusche machen. Auch deutsche Firmen sind auf der CES vertreten. Bosch stellte eine Software vor, die Reiseübelkeit im Auto verringern soll. Siemens-Chef Roland Busch will am Dienstagabend deutscher Zeit über KI in der Industrie sprechen.
Ein Einblick in die Innovation bei der CES von Nils Dams. Und Stichwort Innovation. Wir gucken nochmal auf das Bezahlen in Deutschland. Und zwar wird ja bezahlt inzwischen auch immer mehr per Smartphone, Smartwatch oder eben Geldkarte. Verbraucherschützer waren inzwischen sogar dafür, dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher punktuell schwierig geworden ist, mit Bargeld zu bezahlen. Der Bundesverband Verbraucherzentrale fordert, dass da klare Regeln gelten müssen. Welche? Das berichtet Till Büker.
Immer mehr Selbstbedienungskassen in Supermärkten, Drogerien und Baumärkten machen das Bezahlen mit Bargeld schwieriger. Die Verbraucherzentralen warnen vor steigenden Hürden bei Käufen im Alltag. So nehme die Akzeptanz von Bargeld im Handel, in der Gastronomie und bei öffentlichen Dienstleistungen kontinuierlich ab. Das könnte Folgen haben für Menschen ohne Zugang zu digitalen Zahlungsmethoden. Kinder, Jugendliche oder ältere Erwachsene könnten dadurch von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Und Bargeld bietet viele Vorteile. Zum Beispiel schützt es die Privatsphäre und funktioniert ganz ohne Strom oder Internet. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert deshalb eine Bargeldquote etwa in Geschäften. So sollte zumindest ein Teil der mittlerweile fast 39.000 Selbstbedienungskassen in Deutschland die Zahlung mit Bargeld ermöglichen. Und auch Ticketautomaten für Bus und Bahn sollten Bargeld annehmen. Extrem groß ist das Problem derzeit aber offenbar noch nicht. Nach einer Untersuchung der Deutschen Bundesbank wurde bei 2000 Testkäufen im Einzelhandel, in der Gastronomie oder bei Dienstleistern in 98,7% der Fälle Bargeld direkt akzeptiert. Ausgerechnet bei Behörden klappte das Zahlen mit Bargeld allerdings deutlich weniger zuverlässig. Außerdem ergab eine Umfrage der Verbraucherzentralen, dass 30% der Menschen generell in den letzten 6 Monaten schon einmal nicht bar bezahlen konnten. Und genau das bereitet den Verbraucherschützern Sorge.
Der Bundesverband Verbraucherzentrale fordert klare Regeln für das Bezahlen mit Bargeld, Till Büker berichtete. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren in den Tageszeitungen beschäftigt der Umgang mit Bargeld ebenfalls, genauso wie das aktuelle Börsengeschehen.
Das Handelsblatt kommentiert das Börsengeschehen nach dem US-Angriff in Venezuela. An den Aktienmärkten scheint das kaum Eindruck zu hinterlassen. Trotz der zusätzlichen Risiken, die das aggressive Vorgehen des US-Präsidenten mit sich bringt, reagieren Investoren gelassen. Der deutsche Leitindex DAX erreichte am Montag ein neues Rekordhoch und auch die Wall Street startete mit deutlichen Kursgewinnen in die Woche. Die Entwicklung passt zur Zuversicht, mit der Aktienstrategen ins neue Jahr blicken. Zugleich warnen viele der großen Häuser jedoch vor zunehmender Unsicherheit und heftigeren Kursschwankungen. Das wirkt widersprüchlich und diese Schizophrenie deutet darauf hin, dass sich an den Märkten Spannungen aufgebaut haben, die sich jederzeit entladen könnten. Die Börsenzeitung blickt auf die von Washington angestrebte Ausbeutung der venezolanischen Ölvorkommen. Zwar mag die Exploration schweren Rohöls aus dem Orinoco-Gürtel technisch nicht komplex sein, doch ist die Infrastruktur schwer von jahrelangen Unterinvestments und Sanktionen gezeichnet, ganz zu schweigen davon, dass die politische Situation nach den US-Militärschlägen extrem instabil ist. Selbst bei einem Machtwechsel hin zu einer demokratisch legitimierten Regierung in Caracas dürfte es Jahre dauern, bis Venezuela fit genug ist, um seine auf dem Papier bestehende Führungsrolle am globalen Ölmarkt auch einzunehmen. Abschließend noch Stimmen zur Forderung der Verbraucherzentralen, Quoten für das Bezahlen mit Bargeld festzulegen. Die Mediengruppe Bayern meint: Die Verbraucherzentrale ist ein Lobbyverein für uns Verbraucher. Insofern ist ihre vorausschauende Fürsorge nicht verkehrt. Mit dem Warnruf, die Bargeldakzeptanz sei derart auf dem Rückzug, dass Papier- und Münzgeldzahlungen mit strikten Quoten zu schützen seien, liegt sie aber daneben. Die Bankgebühren bei Kartenzahlung schrecken viele Händler ab und produzieren ziemlichen monetären Wildwuchs. Das Gebührenwirrwarr zu lichten wäre eine wunderbare Aufgabe für die Brüsseler Institutionen, hat mit dem erfreulichen Kostenbann für Echtzeitüberweisungen schließlich auch geklappt. Anders sieht es die Zeitung Die Glocke aus Oelde. Die Akzeptanz von Bargeld zurückzufahren, wie es in Deutschland vielerorts geschieht, ist ein Fehler. Verbraucherschützer beklagen die Entwicklung zu Recht. Wenn Fahrscheine am Bahnhof mit Plastikgeld bezahlt werden können, Parktickets über eine App und Einkäufe im Supermarkt am Bezahlterminal zum Selberscannen, spiegelt das zwar eine gewisse Modernität wider, schließt aber jene aus, die mit dem technologischen Wandel nicht Schritt halten können. Und für Kinder wird der Wert des Geldes durch den Umgang mit barer Münze erst greifbar.
Das war die Wirtschaftspresse und damit endet jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören heute Nachmittag und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag.